Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Andreas Popp und ich melden uns hier mit einem Sonderpodcast, denn in den sozialen Netzwerken, inzwischen auch in den Medien, in den Mainstream-Medien geht es hoch her. Eine Aussage der deutschen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sorgt für Empörung, für Wirbel. Sie hatte gestern beim EU-Außenministertreffen in Prag einige Punkte ihres künftigen Handelns vorgestellt. Und ich möchte mal hier eine Zusammenfassung der Kernaussagen wiedergeben. Wir gehen gleich noch in das Einzelne hinein. Manche Medien versuchen jetzt übrigens ein bisschen Schadensbegrenzung, indem sie die Worte auseinanderziehen und sagen, sie hat aber an der Stelle das gesagt und an der Stelle das. Ich finde, es ist absolut angebracht, hier zunächst mal die Zusammenfassung zu hören. Und was dabei eben besonders auch auffällt, Annalena Baerbock, die also der Ukraine ihre uneingeschränkte Unterstützung auch künftig zugesagt hat hier, spricht aber nicht von einem Wir, von einem Uns, sondern sie spricht von einem Ich, von einem Mein. Also sie ist offenbar auch der Meinung, dass alle deutschen Wähler ihre Wähler sind. Und ich fange mal an mit der Zusammenfassung ihrer Aussage gestern aus Prag vor laufender Kamera nach dem Außenministertreffen in einer Diskussionsrunde. Da hat sie wörtlich gesagt, egal was meine deutschen Wähler denken, ich werde mein Versprechen gegenüber der Ukraine halten. Und das geht so lange weiter, wie die Ukraine mich braucht. Vor uns liegt der Winter, wo Menschen bei uns auf die Straße gehen werden, da sagt sie dann bei uns, wenn es um solche Aktionen geht, weil sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Ich werde dann aber auch nicht sagen, wir stoppen jetzt die Sanktionen. Nein, die Sanktionen bleiben auch im Winter. Andreas, du warst genauso überrascht wie ich, als du diese Worte von ihr gehört hast und gelesen hast.
Naja, die Qualität der neuen Offenheit hat mich vor allem überrascht. Dass das so gemacht wird, war mir ja schon eigentlich klar. Dieses totalitäre oder autokratische Grundsystem, was in der Regierung jetzt in Berlin eingezogen ist, hätte diese Worte Kim Jong gesagt beispielsweise, wäre jetzt in allen Zeitungen eine Überschrift drüber, so funktioniert eine Diktatur, so funktioniert eben halt ein autokratischer Staat, wo also letztendlich jemand alleine die Macht über sich zieht. Das ist das Problem, diese Ich-Bezogenheit, die sie macht. Das heißt, diese völlige Verabschiedung von demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik hin zu einer Diktatur, egal was das Volk denkt. Das ist feudalistisches Verhalten. Der König hat auch damals gesagt, das ist mir doch völlig egal, was das Volk denkt. Ich entscheide hier so, wie ich es will. Ich habe das Zepter in der Hand. Und hier haben wir jetzt eine neue Qualität erreicht, die gewaltig ist, alleine schon auf die Grundhaltung der Politik in Deutschland, aber vor allem eine extreme Außenwirkung hat mit dem, was sie gesagt hat, nämlich für dieses Land eine Art Kriegserklärung auszusprechen. Und darauf müssen wir jetzt eigentlich zu sprechen kommen.
Eigentlich möchte sie ja für sich in Anspruch nehmen, für Frieden zu sorgen, indem die Ukraine weiter unterstützt wird und Russland richtig der Krieg erklärt wird. Wir haben gestern die Nachricht lesen müssen, dass die EU sich darauf geeinigt hat, dass also eine Visafreiheit für Russen für die EU nicht mehr gegeben ist. Das heißt, russischen Bürgern wird das Reisen in die EU erheblich erschwert, was ja auch, um ehrlich zu sein, für eine gewisse Energie sorgt, die nicht gerade friedlich ist.
Ja, das ist natürlich so, dass hier eine neue Schiene eingebahnt werden soll, die ganz eindeutig auf Kriegshandlungen aufgebaut werden. Es war ja ein informelles Treffen in Prag, welches dort stattfand. Und da hat ja die französische Außenministerin offenbar auch noch ein paar Infiltrationen auch in den Kopf von Frau Baerbock mit reingebracht. Und was dann dabei rauskam, war dann ja ein sogenannter Vier-Punkte-Plan, der ist ja jetzt irgendwo geleakt worden, zur strategischen Neuausrichtung der Russland. Politik. Und diese Punkte, die muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das heißt, Frau Baerbock empfiehlt der EU, also dieser Organisation, die sich politisch legitimiert empfindet, die versucht, den klarzumachen, dass wir eine neue russische Außenpolitik brauchen aus Sicht der EU. Erstens die Stärkung der eigenen Wehrhaftigkeit. Und wer sich ein bisschen auskennt, das sollte auch Frau Baerbock mittlerweile mitbekommen haben, dass die Wehrhaftigkeit von Europa nicht das Entscheidende ist, sondern die Unterordnung der NATO, gesteuert aus der USA. Und das meint sie mit der Wehrhaftigkeit, noch mehr Vasall zu werden. So empfinde ich das Ganze. Und das halte ich für äußerst kritisch, eine eigene Wehrhaftigkeit aufzubauen unter einem Label, welches gar nicht eigen sein kann. Dann die Unterstützung von russischen Regimegegnern. Also eine pauschale Unterstützung. Das ist eine pauschale Kriegserklärung. Wir werden jetzt die russischen Regimegegner quasi jetzt alle aufbauen und unterstützen, um das System Russland zu zerlegen. Mehr Kriegserklärung geht eigentlich gar nicht. Das heißt, eigentlich ist Moskau jetzt gefordert, dringend gegenzusteuern, weil hier eine Kriegserklärung gemacht wurde. Dann, nächster Punkt, die Unterstützung der Ukraine. Das an sich ist ja überhaupt kein Fehler, denn die Ukraine zu unterstützen kann im Rahmen von demokratischen Prinzipien durchaus sinnvoll sein, aber wir müssen wissen, während eines geschichtlichen Verlaufs, dass neue Kenntnisse dazukommen können, und wenn neue Kenntnisse dazu kämen, beispielsweise schwerste Korruption oder völlige Verdrehung der Tatsachen, falsche Einschätzung, dann muss man logischerweise auch in der Lage sein, seinen Weg zu korrigieren und sagen, ups, wir haben hier einen Fehler gemacht. Sie macht hier aber einen Blankoscheck und sagt, egal was da noch rauskommt, egal was da läuft, egal wie, wir werden sie unterstützen, ohne Wenn und Aber. Das nächste war dann eine Zusammenarbeit mit weltweiten Partnern bei der Verteidigung des internationalen Rechts. Gut, das ist eine interessante Aussage, weil sie spricht von internationalem Recht, meint aber die regelbasierte Ordnung der USA, die das internationale Recht leider oft vermissen lässt. Und dadurch, dass sie das so pauschal in dieser Form hier artikuliert, kann ich das Ganze nur beschreiben mit dem Begriff Hasardeur. Ein Hasardeur ist nämlich genau ein Mensch, der solche Dinge pauschal ohne Rücksicht auf Verluste artikuliert. Das ist meine Meinung dazu.
Hasardeur klingt natürlich erstmal sehr kriegerisch, aber wenn man zum Beispiel, es kann einem nichts passieren, wenn man bei Wikipedia nachguckt, das ist ja politisch korrekt, und da steht, ein Hasardeur ist ein Mensch, der unkalkulierbare hohe Risiken eingeht und dabei seine Sicherheit weniger eigener Einsicht und eigenem Können als einem wohlgesinnten Schicksal überantwortet. Er stellt sachliche Analysen der realen Gefahrenlage und Überlegungen zu den Folgen seines Tuns hinten an und spielt damit leichtsinnig mit seinem und anderer Menschen Leben beziehungsweise Hab und Gut. Andreas, das heißt also, hier ist auch der Begriff leichtsinnig verbunden mit dem Begriff Hasardeur. Die Beschreibung passt hier tatsächlich, das kann man sagen. Es mag ja sein, dass Frau Baerbock von all dem, was sie da jetzt macht und was sie eben auch dem deutschen Volk mehr oder weniger zumutet, indem sie sagt, ob ihr friert, ob ihr euch verschuldet, ob ihr dagegen auf die Straße geht, es ist mir völlig egal, ich bleibe hier dabei. Meine Frage ist es denn überhaupt nötig, ein so kriegerisches, martialisches Wording zu benutzen gegenüber Deutschland bzw. gegen Deutschland, um die Ukraine zu unterstützen?
Nein, das ist es mit Sicherheit nicht, zumal ja gerade von Seiten der Generalinspektion der Bundeswehr ja gerade argumentiert wird, dass die Gefahr eines neuen Krieges in den baltischen Staaten aus russischer Seite relativ nah sein könnte, weil Russland bei weitem nicht ihr militärisches Potenzial nutzen, um in der Ukraine dort zu operieren, sondern durchaus auch anderweitig bereits aufgestellt sind. Wir sehen hier die Direktive, die hier offenbar nicht aus Deutschland, nicht aus Europa kommt, und deshalb ist der Begriff Hasardeur aus meiner Sicht auch genau der richtige Begriff. Das finde ich auch. Diese ganz normale Argumentation, wie du es gerade gemacht hast, das bestätigt das Ganze noch einmal. Aber ganz besonders ist hier auch die mangelnde Sensibilität, dass gerade jetzt zum Beispiel heute von Polen eine 1,3 Billionen Forderung aus dem Weltkrieg herauskommen, die sich Polen haben möchte, aufgrund der schweren Schäden, die durch die Kriegsfolgen entstanden sind. Das heißt, Deutschland sowieso permanent und das schon seit Jahrzehnten immer nur im Feuer steht in Europa, am meisten angekreidet wird, aber die stärkste Volkswirtschaft ist und die gesamten Volkswirtschaften rundherum mitträgt. Das muss man auch einfach mal ganz nüchtern betrachten, weil es ist beweisbar. Und dass ausgerechnet sie jetzt den Einfluss nimmt. Das heißt also jetzt also diesen russischen Konflikt noch stärker zu befeuern und hier gegen Putin die absolute Härte zu fordern. Ich meine, zu welchen Forderungen soll denn das wiederum führen, wenn da mal was schief geht? Also es ist eine solche absurde Situation. Für mich ist diese Frau nicht tragbar. Nun spiele ich keine Rolle. Aber Hasardeure haben in einer Politik, gerade im Außenministerium, nun überhaupt nichts verloren.
Sie spricht da sehr selbstbewusst. Ihr Englisch scheint wirklich auch besser geworden zu sein. Das muss man einfach sagen. Wir erleben in den letzten Tagen heftige Diskussionen von Seiten Industrie und Wirtschaft, auch mehr und mehr von Seiten der Mainstream-Medien erfahren wir vieles jetzt über die anstehenden Gefahren. Also Deutschland wird im Winter hungern, Deutschland wird im Winter frieren, Deutschland wird im Winter verelenden, jedenfalls viele Menschen dort, die all das nicht mehr bezahlen können, was eben auch die Gasumlage und so weiter angeht. Und ich möchte mal ganz kurz hier nur eine Stimme einspielen. Das ist der Herausgeber der Welt, Stefan Aust, der auch lange Spiegel-Chefredakteur war, der lange im Mainstream gearbeitet hat und dies auch nach wie vor tut. Und ist ja auch für den Fernsehsender N24 mitverantwortlich. Und der hat sich geäußert vor wenigen Tagen bei der Welt zum Thema Gasumlage und sagt da Folgendes.
Und er kann reden und labern, was er will. Die Leute werden ihn trotzdem ganz toll finden.
Da geht es übrigens um Robert Habeck.
Ich möchte, dass die Bevölkerung in diesem Land sehr viel noch ertragen wird, bevor sie mal sagen, ihr führt uns hier in eine total aussichtslose Situation. Und es sieht so aus, als wenn wir in eine gewaltige Krise geraten.
Und darüber möchten wir jetzt sprechen, statt.
Ja, und das ist eben auch, ich stelle das nachher ein, das ist ein längeres Interview. Auch Stefan Aust macht sich große, große Sorgen um das, was in Deutschland passiert. Und das, was Frau Baerbock gesagt hat, ist jetzt noch ein ganzer Tacken drauf. Sie hat nämlich den deutschen Bürgern gegenüber ganz klar geäußert, eure Not interessiert mich nicht. Wir halten hier an einem politischen Programm fest. Und das werden wir auch weiterhin tun. Du hast jetzt gerade die vier Punkte genannt, Andreas, die sie bei diesem Außenministertreffen vorgeschlagen hat. Und Punkt 2 ist etwas, was mich auch völlig irritiert in diesem Zusammenhang, nämlich die Unterstützung von russischen Regimegegnern. Das heißt also, eine Gegnerschaft wird unterstützt. Ich weiß gar nicht, was sie meint mit dem Begriff Unterstützung.
Naja, die werden ja schon seit langem unterstützt. Das ist aber auch normal, dass gegnerische Grundstrukturen an Staatensystemen versuchen, über Geheimdienste letztendlich den anderen von innen mehr oder weniger auszuhöhlen. Das sind normale Vorgänge. Das ist ja nichts Neues, dass zum Beispiel Mengen an US-Dollar fließen nach Russland, um dort eine Opposition aufzubauen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass von Russland solche Sachen in den USA gemacht werden. Also das muss man auch ganz klar wissen. Aber was hier ist, es ist die deutliche Ankündigung, und das kommt tatsächlich als Außenministerin, die also den Staat Bundesrepublik Deutschland vertritt, gleichzeitig sagt, was die Wähler darüber denken, ist mir völlig egal, was das Volk denkt, ist mir völlig egal, aber ich erkläre mal in der Ich-Form quasi übertragen gesehen den Krieg. Und das ist genau diese gewaltige Brisanz, die hier drin herrscht.
Die Berliner Zeitung hat sich bemüht, diese Zitate noch ein bisschen im Original darzustellen, weil das, was ich vorhin zusammengefasst vorgelesen habe, ist immer mit Unterbrechungen gedacht. Und ich möchte da auch jetzt noch mal hineinlesen. Und da sagte also Frau Baerbock in einem Atemzug mehr oder weniger Folgendes. Wenn ich als Politiker ein Versprechen gebe, und zum Glück kann es in der Demokratie vorkommen, dass die Leute nicht mit mir übereinstimmen und in 4 Jahren sagen, naja, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt. Aber wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich es auch halten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, Aber ich will das Versprechen gegenüber den Menschen in der Ukraine halten. Und deshalb ist es für mich wichtig, immer offen und klar zu sein.
Ja, das ist genau dieses Symptom in Deutschland des Eigenhasses, speziell in diesen rot-grünen Systemen. Herr Habeck hat gesagt, wenn ich an Vaterlandsliebe denke oder an mein Vaterland, dann kriege ich das nackte Kotzen. O-Ton, so hat er das irgendwann mal gesagt. Und das sind wirklich schon dramatische Entwicklungen. Das heißt, alle anderen Völker sind wichtig. Und die muss man ernst nehmen, die darf man nicht belügen, außer das eigene. Und man fühlt sich ja offenbar auch gar nicht zugehörig zu dem eigenen, sondern man entwickelt sich langsam zu einem Söldner von Fernsteuerern, die mehr oder weniger selbst wie geheimdienstliche Aktivitäten solche, ich sage mal, Antikörper oder gegnerische Körper oder wie es eben halt hieß, dass man versuchte eben halt Unterstützung von Regimegegnern, dass die Regimegegner selbst als Volksgegner in der Politik mittlerweile in Berlin sitzen. Es ist kaum noch zu beschreiben und es sind historische Zeiten, die wir hier erleben.
Wenn wir jetzt uns genauer noch ansehen, um was es da ging gestern, also Frau Baerbock hat bei dieser Diskussionsrunde Forum 2000 auch gesagt, es gebe kein Zurück mehr in die Zeit vor dem 24. Februar diesen Jahres. Nötig sei eben eine strategische Neuausrichtung der Russlandpolitik und zentral seien dabei eben diese vier Punkte, die du vorgelesen hast. Es geht ja auch darum, also man hält an den Sanktionen fest, weil man eben dem bösen Russen Schaden zufügen möchte und man macht das auch klar, dass dieser Schaden unbedingt sein soll. Du wolltest was sagen.
Ja, vor allem macht sie eines, wenn sie sagt, wir können auf keinen Fall mehr vor dem 24. Februar zurückgehen, dann bedeutet das, dass sie damit explizit weitere Friedensverhandlungen mit Russland ausschließt. Der letzte Versuch einer Friedensverhandlung fand am 17. Dezember 2021 statt, als Russland gesagt hat, es wird dramatische Entwicklungen geben, wenn wir uns jetzt nicht an den Tisch setzen. Der hat da Forderungen gestellt, die wahrscheinlich nicht umsetzbar waren, die sogenannten Maximalforderungen, aber das ist ein normaler Vorgang, aber man hat die Dinger weggebügelt und hat es eben halt bewusst in diesen Krieg kommen lassen. Und hier wird ganz deutlich die externe Handschrift außerhalb Europas deutlich. Es wird keine Friedensverhandlungen geben. Selbst wenn Russland jetzt sagen würde, lasst uns in Friedensverhandlungen eintreten, dann hat Baerbock hiermit gesagt, nein, es gibt keinen mehr zurück vor dem 24. Februar. Das ist eine unglaublich wirklich konkrete Aussage, die nicht unüberlegt ist, sondern mit Sicherheit abgesprochen und vorgeschrieben. Denn von alleine kommt sie da nicht drauf, das glaube ich nicht.
Also es heißt noch einmal, es geht darum, Russland weiter zu schaden, Russland Schaden zuzufügen. Ich möchte aber jetzt einmal doch in eine Aussage reingehen, und zwar von gestern Abend aus der ARD, nämlich von der Börsenspezialistin, die in Wirtschaft vor acht Folgendes vortrug.
Herzlich willkommen. Mit langen Schlangen an den Verkaufsstellen des Nahverkehrs, weil ab morgen kein 9-Euro-Ticket mehr gilt, und geduldigem Anstehen an den Zapfsäulen, um ein letztes Mal mit Rabatt zu tanken, sieht Deutschland dem morgigen Auslaufen der beiden Energieentlastungsmaßnahmen entgegen. Schnell dürfte dies zu noch höheren Preisen als zuvor führen. Auf ihrer Klausurtagung versprach die Bundesregierung heute neue Entlastungen. Welche genau, bleibt weiterhin offen. Doch kommen sollen sie angeblich mit Wucht. Anders als für den Wumms, das 130 Milliarden Euro Paket, das den Aufschwung nach dem Pandemieeinbruch ermöglichte, steht für die Wucht im Kampf gegen den Wohlstandsvernichter Inflation nun allerdings nur noch ein einstelliger Milliardenbetrag zur Verfügung, sagt Finanzminister Lindner. Es zeigt, auch Regierungen kommen kaum mehr hinterher. Sie stoßen an die Grenze ihrer Mittel. Zu schnell dreht sich mittlerweile die Preisspirale, nicht nur in Deutschland. Im ganzen Euroraum hat die Inflationsrate im August schon wieder ein neues Rekordhoch erklommen. Der gemessene Pulsschlag der Teuerung ist erstmals seit Einführung des Euro über 9% geklettert, auf 9,1%. Vor 20 Monaten war die Inflation mit minus 0,3% sogar noch negativ. Nahezu täglich erklimmen die Gas- und Strompreise neue Rekorde. Dies wiederum verteuert die Rechnung, die Regierungen ihren Steuerzahlern aufbürden müssen, um noch Entlastungspakete stemmen zu können. Die EZB hat mit dazu beigetragen, diese Kosten zu erhöhen, indem sie rund 20 Monate lang dem Inflationsschub tatenlos zugesehen hat. Erst vor kurzem erhöhte sie zum ersten Mal die Zinsen. Im September muss ein deutlich größerer Zinsschritt erfolgen, schallt es nun aus allen Ecken. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel plädiert eindringlich dafür. Dafür müsse das Risiko einer Rezession in Kauf genommen werden. Tatsächlich dürfte eine Rezession kaum mehr zu vermeiden sein. Die Stimmung unter Aktienanlegern bleibt angeschlagen. Der DAX kraftlos. Heute ein Minus von rund 1% auf 12.835 Punkte. Überall aber gibt es auch Profiteure der Inflation. Dazu gehört ausgerechnet der russische Gazprom-Konzern. Obwohl Gazprom sehr viel weniger Gas an europäische Länder verkauft, sprudeln die Gewinne. Die exorbitanten Preissprünge wiegen die verringerten Lieferungen mehr als auf, sodass Gazprom seinen Gewinn im ersten Halbjahr von 28 auf 42 Milliarden Euro steigern konnte, knapp die Hälfte mehr als im Vorjahr. Gazprom schüttet die Hälfte des Gewinns an seine Aktionäre aus. Erstmals schon für ein Halbjahr als Zwischendividende. Ein Bonus für die Aktionäre, die trotz der Sanktionen Gazprom die Treue halten. 10 Milliarden Euro, rund ein Viertel des Gewinns, fließen an den Hauptanteilseigner, den russischen Staat. Heißt direkt in die russische Staatskasse. Ihnen einen ganz schönen Abend.
Ja, und da kann man dann einen ganz schönen Abend haben, Andreas. Das heißt, die Sanktionen gehen an dem Ziel komplett offenbar vorbei oder nahezu komplett, während man auf der anderen Seite keine andere Lösung findet, als diesen Krieg weiter anzuheizen und eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich gar keine letzte Ausfahrt mehr für diplomatische Verhandlungen, wie es Mahner jetzt doch schon verstärkt auch immer wieder äußern, zu finden.
Wenn wir diesen großen Zusammenhang jetzt versuchen mal zu ordnen, dann stellen wir also fest, dass Frau Baerbock eine Politik führt, die noch weiter Europa ins Verderben bringt, quasi in die Deindustrialisierung bringt, mehr oder weniger in den ökonomischen Untergang. Ökonomischen, nicht die Menschen, nicht die Welt geht unter, um Himmels Willen. Aber ökonomisch wird es so sein. Und hier erkennt man natürlich eine deutliche Entwicklung. Und aus diesem Grunde müssen wir natürlich auch viele Dinge jetzt nachjustieren. Ich zum Beispiel habe mich ja mit dem Thema Seidenstraße in Verbindung gesetzt damals. Ich habe 2021 im März darüber gesprochen, was durch Russland, was von China aus läuft und so weiter. Und dass dann letztendlich diese Schienenverbindung irgendwann in Duisburg landet. Mittlerweile ist es ja so, dass man sich fragen muss, warum sollen die überhaupt noch in Duisburg landen, wenn jetzt die Wirtschaft dort gerade in Europa komplett abgewickelt wird? Damit beschäftige ich mich gerade und ich werde dazu nochmal ein weiteres Video machen, um diesen großen Zusammenhang durchaus mit zu integrieren, dass für diejenigen, die sich mit den makroökonomischen Situationen auseinandersetzen und mit der geopolitischen, auch hier den Zusammenhang wiederfinden, denn da muss ich jetzt einen Nachtrag machen.
Andreas, es ist ja auch so, dass immer mehr einflussreiche Stimmen in Deutschland vor Massenprotesten und Volksaufständen warnen. Man fragt in Artikeln, auch im Mainstream, unter anderem Berliner Zeitung, fragt, was kommt da auf Deutschland zu? Es wird zitiert, Thüringens Verfassungsschutzpräsident, der eben sagt, Massenproteste und Krawalle sind ebenso vorstellbar, wie aber auch konkrete Gewalttaten gegen Sachen und Personen. Und man bezieht sich darauf, dass die Linke für kommenden Montag zu einer ersten Demo in Leipzig aufruft. Und der Vorsitzende Martin Schirdewan sagte im ARD-Sommer-Interview eine soziale Katastrophe voraus und erklärte wörtlich, wir laufen als Gesellschaft in einen perfekten Sturm, was die Frage aufwirft, wie sturmfest, durchhaltewillig und leidensfähig ist die deutsche Gesellschaft.
Ja, wie eng es jetzt wird, zeigt genau dieses Phänomen, dass die so vermeintlich ganz Linken und vermeintlich ganz Rechten, ich halte das beides nur für Richtungen, aber so wird es nun einmal geregelt, dass selbst die sich in dieser Not zusammentun und man merkt, wie das gesamte Volk in Deutschland und die Menschen dort einfach versuchen, irgendwie gegen diese Hasardeure dort in Berlin, das passt jetzt wirklich gut, den Begriff könnten wir tatsächlich mit etablieren hier, dass man diese Hasardeure aufhört, die das gesamte Land gerade gerade dabei sind, an die Wand zu fahren. Dass selbst also die größten Gegner in der Politik erkennen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir zusammenrücken müssen und wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Aber auch da wird ja schon vorgesorgt von Seiten der bestehenden Politik dort in Berlin, die sagen, es interessiert uns nicht, wir werden keinen Schritt zurückgehen von diesen Sanktionen. Und das sind wieder diese autokratischen Mechanismen. Es ist eine sehr bewegte Zeit.
Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer heißt er übrigens, hat auch noch gesagt, dass der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie zu einer hochemotionalisierten, aggressiven, zukunftspessimistischen Stimmung in der Bevölkerung geführt habe. Das hat er gegenüber dem ZDF geäußert. Und das Vertrauen in den Staat, seine Institutionen und politisch Handelnden sei zumindest teilweise massiven Zweifeln ausgesetzt. Und das ist ja auch das, warum auch Innenministerin Faeser davon spricht, dass man jetzt doch die Kräfte bündeln müsse, weil man eben im Herbst, Winter, wenn es eng wird, mit solchen Aufständen rechne. Und man sieht es ja auch schon, ob Herr Scholz als Kanzler oder Herr Habeck als Superminister im Volk auftritt. Sie werden nicht selten ausgebuht, hau ab, Lügner, Lügenpack und wie es so formuliert wird, was gegen diese Politiker läuft. Andreas, wir haben ja schon es ging mit der Pandemie los und die wird ja auch hier von diesem Verfassungsschutzpräsident Thüringens in einem Atemzug genannt mit dem Ukraine-Krieg. Und die Veränderung des Lebens der Menschen hat ja tatsächlich mit der Mikrobe begonnen. Da konnte man sagen, oh, jetzt läuft alles anders. Man hat noch eine Weile hinterher gejammert und gesagt, wir wollen das alte Leben zurückhaben. Ich glaube, diejenigen, die sich aus Verzweiflung auch die Spritze haben geben lassen, weil sie hofften, dass sie dann wieder am normalen Leben teilnehmen können, was dann nicht passiert ist, warum sie plötzlich auch mit in eigentlich eine Art Sippenhaft genommen wurden, weil es einfach die Pandemie gab. All das hatte ja damals schon dazu geführt, und da hattest du ja auch interne Informationen gehabt, dass man Generalmajor Carsten Breuer eingesetzt hat als Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin. Und die Frage ist, hat man damals schon die Aufstände befürchtet, die eventuell, oder hat man ihn da eingesetzt und vorbereitet auf seine Arbeit? Ich will mal ganz kurz so in diese letzten 2 Jahre gehen. Er ist am 30. November 2021 als Leiter eingesetzt worden des von der Ampelkoalition geplanten Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, dessen Ziel die bessere Koordinierung der gesamtstaatlichen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Deutschland war. Der Stab wurde dann im Mai wieder aufgelöst in diesem Jahr, aber das Verteidigungsministerium hatte im Juni diesen Jahres bekannt gegeben, dass Breuer den Aufstellungsstab für das territoriale Führungskommando der Bundeswehr leiten wird, dessen erster Befehlshaber er auch wurde.
Ja, das ist jetzt ein ganz großer Bogen, den man da machen müsste. Also diese ganze hybride Kriegsführung läuft natürlich über Jahrzehnte. Aber wir hatten darüber gesprochen im November letzten Jahres über die Operation Sunrise, die ja aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Da ging es um die Kapitulation Deutschlands. Auch das lief unter diesem Wort, unter diesem Begriff Operation Sunrise. Und als diese Operation eingeleitet wurde, kam auch sofort Breuer ins Spiel, nämlich im Dezember. Das wurde dann schon öffentlich. Wir haben da schon sehr früh darüber gesprochen. Und gerade vor kurzem, als der Befehl von Frau Lamprecht gekommen ist, dass im Oktober die Bundeswehr bereit sein muss, 1.900 Beamte von der Bundeswehr jetzt eingestellt werden, also keine Soldaten, sondern andere Beamte, die eben halt die Organisation eventuell der Politik im Rahmen eines Militärregimes führen müssen für eine gewisse Zeit. Das Ganze natürlich nur unter bestimmten Besonderheiten, Infektionsschutzgesetz zum Beispiel, aber so etwas lässt sich ja relativ schnell auch ausrufen. Und ich glaube nicht, dass man diese Aufstände befürchtet hat, sondern die hat man bewusst eingeplant. Und diese Planungen in dieser ganzen Operation Sunrise Ära, die wir hier durchgenommen haben, und wir bekommen ja regelmäßig und ständig neue Dokumentationen darüber, da kann man ganz logisch ableiten, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird. Aber ich möchte noch mal auf mein Video hinweisen, was ich gemacht hatte vor 2 Tagen. Es wird nicht funktionieren. Auch das gehört mit dazu, dass es nicht funktionieren wird. Denn dieses neue Weltbild dieser Ideologie Rot-Grün basiert auf krudeste Annahmefehler, die man zugrunde gelegt hat, worauf man ein Weltbild gezimmert hat, was nicht existieren kann auf Dauer.
Ja, ein Weltbild für 84 Millionen Bürger. Vielleicht noch ein Wort zu Carsten Breuer. Der Spiegel hatte Ende November letzten Jahres einen Artikel über Carsten Breuer veröffentlicht. Da hieß es unter anderem: Offiziell fungiert Breuer als Chef des Kommandos Territoriale Aufgaben. Sein Stab ist für alle Inlandseinsätze der Bundeswehr zuständig. Folglich steuerte Breuer von März an aus der Berliner Julius-Leber-Kaserne die gesamte Corona-Nothilfe der Truppe. Also wir hören aber trotzdem, er ist verantwortlich für alle Inlandseinsätze der Bundeswehr. Ein bisschen weiter hinten schreibt der Spiegel: Auch die komplexen Strukturen der Behörden in großen Städten und den Landkreisen bis hinunter in die dörflichen Regionen kennen Breuer und seine Mitstreiter ziemlich genau. Nach mehr als 1,5 Jahren Amtshilfe sind die Soldaten mit den verschiedensten Problemen in den lokalen Gesundheitsämtern, Kliniken und Impfzentren bestens vertraut. Schließlich kamen aus den Corona-Hotspots die meisten Hilferufe. Stückchen weiter hinten heißt es: In Berlin hieß es am Sonntag, Breuer sei Scholz als Krisenmanager empfohlen worden. Der Offizier kennt viele Akteure im politischen Berlin recht gut. Unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begleitete er die Entstehung des Weißbuchs, einer Art Fahrplan für Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik.
Ja, was wir hier hören, ist also die völlige Umkehr der Bundeswehr in ihrem Tätigkeitsfeld. Früher sollte sie die deutschen Bürger vor externe Feinde schützen, verteidigen. Jetzt soll sie die Regierung, das Wort Regierung, da ist das Wort Gier übrigens mit drin, dass die Regierung geschützt werden soll vor dem Volk, die nämlich diese gierige Politikerkaste einfach nicht mehr ertragen kann und sagt, wir müssen da einfach vorgehen, und dann braucht man jetzt die Bundeswehr dagegen. Und hier wird das ganz sensibel. Spielt die Bundeswehr letztlich mit? Auch dort gibt es unglaublich klare Denker und Köpfe, die mir auch immer wieder bestätigen, dass es noch nie so gerumort hat, sowohl bei den Polizeidiensten als auch bei der Armee, wo man sagte, wenn es drauf ankommt, werde ich mich umdrehen. Ich wundere mich über solche klaren Aussagen und kann sie natürlich nicht beurteilen, wie es dann wirklich kommen wird. Aber so ganz einfach wird es nicht. Und das wissen Sie auch ganz genau da oben.
Ja klar, deswegen gibt es natürlich auch viele Warnungen von Seiten der Politik und in den Medien. Ich möchte trotzdem noch 2 Absätze vorlesen aus diesem Spiegelartikel vom 30. November 2021. Nämlich: Scholz aber verspricht sich von Breuer wohl noch mehr als nur eine Beschleunigung beim Impfen. Weiter: Generalmajor Breuer indes ist als Anpacker bekannt. Er handelte in den letzten Monaten eher früher als zu spät. Anfang Oktober rechneten ihm seine Corona-Modellierer vor, wie tödlich sich die 4. Corona-Welle aufbaute. Wie tödlich wissen wir inzwischen. Breuer begann umgehend mit der Mobilisierung von tausenden zusätzlichen Soldaten für die Amtshilfe in den Städten und Kommunen. Und ganz am Ende heißt es: Gelingt Breuer allerdings eine echte Kehrtwende, wäre er wohl ein Kandidat für eine Beförderung auf den Posten des Generalinspekteurs, dem ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr. Spätestens dann wäre der General regelmäßig an der Seite von Kanzler Olaf Scholz zu sehen.
Ja, und das ist die Einführung einer Militärjunta, die hier wohl irgendwo im Raume steht. Und wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Und wenn das jetzt zu grau und zu dunkel und zu düster für euch wirkte, nochmals, dieser Great Reset wird so nicht durchkommen, wie Sie sich das vorstellen. Das ist nochmal als ganz wichtige, gute Nachricht. Jetzt fliegt es auf und alles, was jetzt momentan so hochgefährlich wirkt, war vorher auch schon so hochgefährlich. Es wird jetzt nur öffentlich, dass es jeder sehen kann. Das war vorher genauso schon. Also in der Stelle müsst ihr versuchen, auch in der Ruhe zu bleiben, in der Kraft bleiben. Die Gefahren, die wir jetzt hier mitbekommen, gibt es schon seit Jahrzehnten, genau in dieser Stabilität. Aber jetzt konkretisiert es sich auch für den Bürger. Und das ist gut so, weil dadurch kommt auch dann eine neue Ära zustande. Und wer jetzt ganz klar fest in den Gesetzen der Natur steht, der wird das auch gut durchstehen. Davon bin ich überzeugt.
Wir möchten noch klarstellen, wir rufen weder zu Protestaktionen auf, noch zu großen Demonstrationen. Wer auf seiner Ebene Spaziergänge machen will, wer auch vor allem sich vielleicht mit anderen gemeinsam unterhält oder bespricht, wie die Dinge laufen. Es ist sehr wichtig, dass man aus unserer Sicht zudem auch steht, wie man selber sich positioniert hat, aber niemals mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht in Streit, nicht in Wut, nicht in Angriffen. Das ist jetzt die schwächste Waffe. Die stärkste Waffe ist unser Geist, der geistige Widerstand. Und der findet in unserem Inneren statt, nämlich dass wir zuschauen, wie die Dinge sich entwickeln, uns selber in der Kraft behalten, in der inneren Balance. Ihr wisst, wir empfehlen auch, so wie wir es tun, um mal wieder uns so ein bisschen zu positionieren, wenn wir hier auch erschrocken sind über die Vorgänge. Wir gehen raus in die Natur, wir beten, wir bitten um Hilfe und Beistand, eben auch aus dem Himmel. Und unsere Leser hier im Kanal, unsere Abonnenten, die wissen das. Und wir wünschen allen, uns allen viel Kraft beim Durchschreiten dieser wirklich sehr schweren Zeit.
Ja, und ein kleiner Zuruf noch an meine Klientel, die mehr materialistisch geprägt ist. Wenn ihr glaubt, das, was wir hier gerade sagen am Ende, dass das ein bisschen spirituell, ein bisschen abgehoben, nicht konkret genug ist, Irrtum. Das ist noch viel konkreter als alles andere, was wir meinen, unter dem Begriff konkret ablegen zu müssen. Denn wir haben ja gemerkt, wozu das Ganze führt. Wir haben andere Mechanismen tatsächlich im Köcher und die können wir nutzen. In diesem Sinne alles Gute und alles Liebe.
Dankeschön. Danke auch dir, Andreas. Und wir hören uns wieder morgen zum Podcast Stabil durch den Wandel.